Eure Fragen. Preisverfall, Bestandsmieten und EZB-Zinspolitik. Die letzte Folge einer jeden Staffel gehört wie immer euren Fragen und das ist genau heute. Und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Es gibt eine These, auf die wir eingehen sollen, an deren Ende steht die Konsequenz Preisverfall, was den Wohnungsmarkt angeht. Dazu gibt's eine Reaktion, relativ länglich, lese ich jetzt hier nicht vor. Dann gibt's die Frage, warum liegen Bestands- und Neuvertragsmieten so weit auseinander und was sind die Folgen? Warum sinkt der Baubedarf in den 2030er nach dem IW-Modell so massiv? Was ist mit serieller Sanierung gemeint und wie kann das gelingen? In Leipzig und Berlin steigen die Neuvertragsmieten so besonders stark. Was sind die Gründe und wird dies anhalten? Die EZB hat angekündigt, die Leitzinsen nicht weiter zu senken. Bleibt es damit bei den aktuellen Immobilienfinanzierungszinsen? Schwieriges Wort. Und angesichts steigender Mieten wird es doch noch eine neue Regulierungswelle geben. Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Gemeinsam mit der Domizil Real Estate Group, dem Spezialisten für Kapitalanlageimmobilien, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast, und wir sind in der letzten Folge dieser 10. Staffel angekommen und damit widmen wir uns jetzt den Fragen, die ihr uns geschickt habt. Und die beantworte ich natürlich nicht nur alleine, sondern auch mit unserem sehr geschätzten und fleißigen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
So. Lass uns gar nicht lange fackeln und direkt einsteigen. Am Anfang haben wir ein kleines Dickschiff. Da geht es hier um eine Frage eines Journalisten und da wird gefordert, bitte geh auf die folgende These ein. In den kommenden Jahren wird die Bevölkerung stark wachsen, aber nicht durch die Fertilitätsrate, sondern durch, was heißt das?
Geburten.
Danke. Das war irgendwie nicht in meinem Sprachgebrauch. Aber nicht durch die Fertilitätsrate, sondern durch Migration. Das sind in der Regel keine Einkommensmillionäre, sondern eher Menschen mit einem durchschnittlichen Einkommen. Gleichzeitig erwarten wir eine Erbschaftswelle. Häuser und Eigentumswohnungen, die gerade noch von älteren Menschen bewohnt werden, kommen bald auf den Markt. Für die Objekte auf dem Land wird man dann nur schwer Abnehmer finden. Kurzum, es werden in den nächsten Jahren vermehrt Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser auf den Markt kommen, bei gleichzeitig sinkender Nachfrage, die Konsequenz Preisverfall. Das ist noch nicht mal so richtig eine Frage, sondern eigentlich schon ein geschlossenes Denkmodell, aber Michael, geh doch mal auf die These ein. Kannst du es kurz?
Ja, also das ist tatsächlich etwas, was mich häufiger erreicht, diese Fragestellung, würden wir aufgrund des Altersstruktureffektes, ja, also wir haben immer mehr Ältere, weniger Jüngere, kommt es da nicht doch zu einem gewissen Preisverfall, weil eben so viele Immobilien auf den Markt kommen und das die Preise drückt. So, und ich würde sagen, in den Ballungszentren, in vielen Regionen, die weiter wachsen, und wir haben das ja schon mal thematisiert, wir haben sehr viele Regionen, die mittlerweile wachsen, nur wenige, die schrumpfen. Und überall da, wo die Demografie noch zulegt, da werden wir auch Verwendung für diese ganzen Immobilien finden. Also ich glaube nicht, dass es da zu einem Preisverfall kommen wird. Natürlich kann man fragen, passt das noch zu dem Bedarf? Wollen jetzt die neu dazuziehen, wollen die wirklich Einfamilienhäuser haben, große Einfamilienhäuser haben? Aber ich glaube, im Zweifel braucht es da vielleicht auch ein bisschen Kreativität derjenigen, die solche Immobilien erwerben, beziehungsweise die solche erben, dass sie dann vielleicht auch sagen, okay, ich teile vielleicht einen Teil oder ich mache noch eine Einliegerwohnung, ich unterteile die Einfamilienhäuser etwas, mache vielleicht zwei draus oder ähnliches. Und passt sich so etwas den Bedarf an. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind da, aber ich habe überhaupt keine Sorge, dass in solchen Regionen die weiter wachsen, die Preise irgendwie verfallen werden, sondern da gibt es eine entsprechende Nachfrage und dann wird man dann auch Lösungen finden. Schwieriger ist es tatsächlich in einigen ländlichen Regionen. Wir haben durchaus auch Regionen, die eher schrumpfen, teilweise in Ostdeutschland, teilweise auch noch im Saarland oder in Rheinland-Pfalz oder an der tschechischen Grenze entlang. Da kann das schon mal eher einen Effekt geben. Da sehen wir auch heute schon, dass es teilweise schwierig ist, Einfamilienhäuser zu verkaufen. Aber in den meisten anderen Regionen würde ich mir wegen der Demografie da wenig Sorgen machen, zumal wir auch sehen müssen, diese Schrumpfung, so extrem wir sie erwartet haben, ist ja gar nicht eingetreten, weil eben die Arbeitsnachfrage nach wie vor sehr groß ist und Menschen eben zu uns ziehen. Also insofern sehe ich diese Sorge nicht so groß.
In einer der zukünftigen Folgen werden wir uns auch mal mit dem Regionalindex beschäftigen, beziehungsweise wie heißt der Index, den ihr da auflegt?
Das IW Regional Ranking.
Ah ja, genau. Und da geht's genau um diese Fragen nämlich auch, wo ist eigentlich die Nachfrage besonders hoch und wo ist sie nicht so besonders hoch. Insofern, ich glaube, das wird sich lohnen, da mal reinzuhören. Aber ich glaube, diese Frage, so wie sie hier gestellt ist, oder die Schlussfolgerung, die Konsequenz Preisverfall, ist ein bisschen zu pauschal. Man muss halt sehr genau hinschauen. So war es aber bei Immobilien schon immer. Es gibt immer Verlierer- und Gewinnerregionen. Und in den Verliererregionen gibt es trotzdem eine Nachfrage. Man muss sich halt nur der Nachfrage anpassen. Insofern, es wird die Orte geben, an denen es einen Preisverfall geben wird, auf jeden Fall. Ist es für ganz Deutschland der Fall? Wahrscheinlich im Durchschnitt eher nicht, oder?
Genau. Genau, das ist, glaube ich, das Entscheidende. In den meisten Regionen haben wir da nach wie vor eine sehr, sehr günstige Entwicklung, eher eine steigende Nachfrage, zumal ja jetzt eben die Bautätigkeit auch gerade so stark runtergeht. Also insofern mache ich mir da nicht so große Sorgen.
Genau, das wäre nämlich auch mein letzter Satz. Die Kapazität ist im Moment eher zu knapp. Insofern ist alles, was auf den Markt kommt, wahrscheinlich eher ein Gewinnerthema. Jedenfalls tendenziell. Nicht alles, nicht überall, aber tendenziell. Eher gut für den, der jetzt mit einem Angebot auf den Markt kommen kann, weil er eine Kapazität hat. Kommen wir zur nächsten Frage. Warum liegen Bestands- und Neuvertragsmieten so weit auseinander und was sind die Folgen?
Ja, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die wir seit längerem haben. Bestandsmiete bedeutet, das sind die Mieten, die eben in länger laufenden Mietverträgen gezahlt werden. Neuvertragsmieten, diejenigen, die eben beim neuen Vertrag abgeschlossen werden. Und die Schere geht tatsächlich deutlich auseinander, in vielen Großstädten besonders stark. Also Berlin, da liegen schon etliche Euros zwischen den Neuvertragsmieten und Bestandsmieten. Der Grund ist natürlich, naja, die Neuvertragsmieten orientieren sich eher an der aktuellen Knappheit, an der Marktentwicklung. Die Bestandsmieten dagegen sind eben stärker reguliert. Du darfst nur mit der ortsüblichen Vergleichsmiete anpassen oder gegebenenfalls mit der Inflationsrate, je nachdem, wenn es ein Indexmietenvertrag ist. Oder es gibt eine Staffel, die vereinbart worden ist, aber generell steigen die Bestandsmieten langsamer als eben die Marktmieten, wenn wir eben eine sehr starke Marktsituation haben. Und das haben wir ja. Also die Neuvertragsmieten steigen ja bundesweit durchschnittlich um 5,5%. Fast 6%, und das ist natürlich eine gewaltige Entwicklung. Insofern haben wir da natürlich schon ein Auseinanderklaffen dieser Entwicklung. Und die Folge ist natürlich, dass wir eigentlich das erleben, was wir als Mismatch bezeichnen. Ja, das heißt, Leute ziehen auch dann nicht um, auch wenn eine andere, kleinere Wohnung, andere Wohnung vielleicht besser passen würde. Aber wenn die Bestandsmiete eben so viel unter dem Marktniveau liegt, dann habe ich keinen Anreiz mehr umzuziehen. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass eben große Immobilien oder große Wohnungen nicht mehr leergezogen werden, weil es sich für viele Menschen nicht lohnt, auch wenn die Kinder vielleicht nicht mehr in der Wohnung leben oder der Partner nicht da ist oder was auch immer, lohnt es sich nicht, diese Wohnung zu verlassen, weil sie eben eine deutlich niedrigere Miete aufweist als vielleicht eine kleinere Miete, Wohnung mit aber einer höheren Neuvertragsmiete. Und das ist natürlich eine zunehmende Verkrustung, die wir da haben. Das drückt auf die Mobilität und ist natürlich auch ein zunehmendes Problem.
Ein klassisches Beispiel dafür, wie Mietpreisregulierung eben völlig daneben geht. Also es ist halt nicht nur nicht nur positiv, sondern wir haben hier ein wichtiges Steuerungsmodell dann schlicht und ergreifend nicht mehr in der Hand.
Es ist halt auch eine zunehmende Konsequenz der Entwicklung bei den Mietspiegeln. Also wir erleben ja, dass die Mietspiegel sich immer weiter vom Markt entfernen. Wir hatten mal einen Betrachtungszeitraum von 4 Jahren. Mittlerweile sind wir bei 6 Jahren. Es sollen jetzt 7 Jahre werden. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Mietspiegelmiete sich immer weiter vom Markt entfernt und wir damit natürlich dann auch eine größere Unterschied haben zwischen Bestands- und Neuvertragsmiete.
Gut. Dann haben wir das auch geklärt, dem ist nichts hinzuzufügen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Warum sinkt der Baubedarf in den 2030er nach dem IW-Modell so massiv?
Ja, also wir haben ja unsere, und da hat jemand sehr gut aufgepasst, also das Baubedarfsmodell, das sieht für bis 2025 einen Bedarf von etwa 370.000 Wohnungen vor. Bis 2030 sind es dann noch 300.000 Wohnungen und danach geht es dann eben runter, ich glaube bis 2040 auf etwa 215.000 Wohnungen. Das alles ist natürlich den demografischen Prognosen geschuldet, die wir da unterstellen. Und diese demografischen Prognosen, die gehen immer davon aus, dass eben sich die Zuwanderung auch wieder reduzieren wird. Ja, also was durchschlägt ist, du hast es vorhin, also bist so schön drüber gestolpert, über die Fertilität, ja, also die Geburtenrate. Die Geburtenrate in Deutschland ist relativ gering und damit wird eben die Einwohnerzahl der Inländer sinken und das muss aufgefüllt werden durch Zuwanderung und die Modelle unterstellen immer, naja, auf Dauer wird die Zuwanderung wieder auf dieses historische Mittel zurückgehen. Ich bin da aber zunehmend auch skeptisch. Also wir haben eigentlich über die letzten 30 Jahre erlebt, dass der Zeitpunkt, wann wir demografisch kippen, also wann wir tatsächlich deutschlandweit schrumpfen, immer weiter nach hinten geschoben wurde. Das wurde schon für Mitte der 2000er Jahre erwartet und mittlerweile haben wir 2024 und wir haben immer noch eine steigende Bevölkerung. Also insofern ist die Schrumpfung ausgeblieben und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch in den 30er Jahren so aussieht, solange eben die Arbeitsnachfrage relativ hoch ist. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das auch wieder angepasst wird und wir auch in den 30er Jahren deutlich mehr bauen müssen, so wie heute, also wahrscheinlich über 300.000 Einheiten. Insofern, ja, ist immer die Frage, wie sinnvoll ist das auch, so lange Zeiträume abzubilden, aber der Vollständigkeit halber machen wir es natürlich schon.
Genau. Irgendwie finden wir doch immer wieder eine Lösung gegen die Schrumpfung, weil insgesamt haben wir ja nicht weniger Menschen auf der Welt und irgendwie schaffen es ein paar immer auch wieder nach Deutschland. Das muss man sich einfach auch mal vor Augen führen und immer mal wieder berücksichtigen, dass wir in der Welt durchaus nicht den deutschen Trend haben, ne? Also es gibt immer mal wieder Leute, die denken, ach ja, Deutschland, und es brauchen ja gar nicht so viele sein und schon haben wir kein demografisches Problem mehr. Also wenn wir ein wenig globaler denken, dann ist die Demografie nicht ganz so ein großes Problem.
Naja, und wenn wir uns eben überlegen, wie unruhig die Welt geworden ist und welche Folgen auch teilweise Überhitzung und Ähnliches hat, dann ist das natürlich auch immer ein Argument für Europa und von daher ist schon zu erwarten, dass Europa auch in der Zukunft eben eine starke Zuwanderung erfährt.
Genau, kommen wir zur nächsten Frage. Und das ist eine für dich als alter Sozialismusprofessor. Was ist mit serieller Sanierung gemeint und wie kann diese gelingen? Und wie schön auch.
Naja, gemeint ist damit, dass es eben eine nicht nur Einzelsanierungen gibt, sondern Sanierungen in Serie. Das heißt, dass eben zum Beispiel mehrere Wohnhochhäuser gleichzeitig saniert werden oder nacheinander saniert werden oder eben Reihenhäuser oder Einfamilienhäuser hintereinander weg saniert werden. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Erstens, es wird quasi überall auf gleiche Art und Weise saniert. Zweitens, Fahrtwege werden natürlich reduziert. Du musst auch nicht so oft die Geländer und Materialien herankarren. Und dadurch gelingt das natürlich leichter. Für mich ist das vor allen Dingen eine Frage auch der Organisation, dass du es eben schaffst, dann in solchen Wohnsiedlungen die Leute zusammenzuführen, dass sie eben gleichzeitig diese Sanierung angehen wollen. Und naja, dann ist es natürlich auch eine Frage der Technik. Kannst du die gleiche Sanierung dann auch anwenden, damit du eben die Kosten auch reduzieren kannst? Also ich glaube, hier ist noch viel Innovationsbedarf. Es braucht hier kluge Firmen, die auch wirklich Konzepte auflegen, die wirklich funktionieren. Wer da tüchtig ist und wer da gute Ideen hat, hat sicherlich große Marktchancen. Ich glaube, es ist dringend erforderlich, dass wir auch in der Sanierung günstiger werden. Ja, sonst wird es kaum gelingen, diese Sanierung in dem Umfang durchzuführen. Und serielle Sanierung kann ja ein Puzzleteil sein.
Okay, ich habe zum Thema serielle Sanierung keine 2 Cent mehr. Ich kann mir das in Wahrheit nicht vorstellen, aber ich lasse mich gerne überraschen, was da an Innovationskraft bei den Sanierern so passieren wird. Kommen wir zur nächsten Frage. In Leipzig und Berlin steigen die Neuvertragsmieten so besonders stark. Was sind die Gründe und wird dies anhalten, ist die Frage. Genau, Michael, sag doch mal, was ist denn das da mit den Neuvertragsmieten? Hätten wir eigentlich gerade bei den Bestands- und Neuvertragsmieten mitbehandeln müssen, aber wir machen es nochmal für Leipzig und Berlin besonders, weil vor allen Dingen in Berlin haben wir da natürlich irgendwie eine echte Schieflage. Erzähl.
Genau, also in Berlin sind die Neuvertragsmieten zuletzt um 13% gestiegen, in Leipzig um fast 9%, ich glaube 8,5 war es genau. Also das sind die Standorte von den Großstädten, die die stärksten Mietsteigerungen aufweisen bei den Neuvertragsmieten. Für mich tatsächlich ein Spiegel der demografischen Entwicklung. Wir sehen in Berlin starkes Bevölkerungswachstum. Leipzig ist schon seit langem die Bevölkerung, also die am schnellsten wachsende Großstadt in Deutschland. Und gleichzeitig ist in beiden Standorten die Bautätigkeit relativ gering. Wir haben es jetzt in der aktuellen Analyse nicht ausgewertet, aber früher war Leipzig ganz schlecht bei den Großstädten, kam nur auf 30-40% des Baubedarfs, was tatsächlich umgesetzt worden ist. Und Berlin liegt aktuell bei 50%. Und das ist natürlich dann, da entsteht ein enormer Druck. Viele Menschen ziehen hin, gleichzeitig wird relativ wenig gebaut. Plus beide Standorte sind eben auch wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich. Also Leipzig ist auch wirtschaftlich, schließt immer mehr an den Westen auf. Berlin sowieso. Wir haben starkes Wachstum in den Beschäftigungen, gerade auch was die Zahl der Akademiker, gerade was die Zahl auch in den sogenannten MINT-Fächern angeht. In beiden Standorten, Leipzig auch als Logistikstandort sehr, sehr erfolgreich, aber auch bei wirtschaftsnahen Dienstleistungen, bei Ingenieurwissenschaften und Softwareentwicklung sehr, sehr stark. Also von daher in beiden Städten hohe wirtschaftliche Dynamik, geringe Bautätigkeit, gleich hohe Neuvertragsmieten. Und Leipzig kommt eben immer noch von einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Das muss man eben auch sehen.
Genau, also zur Frage, wird das wieder anhalten? Eher nicht, ne?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das, ist die Frage, wie es jetzt gemeint ist. Ich hätte jetzt gedacht, es wird weiter eine starke Dynamik geben. Die Mietsteigerungen werden weiterhin überproportional sein. So schnell beruhigen wird sich der Markt da wahrscheinlich nicht, weil einfach die Bautätigkeit ja nicht nachkommt, gleichzeitig aber die wirtschaftliche Dynamik und die Bevölkerungsentwicklung sich fort, also die hält an.
Gut, also, wem es zu teuer ist, Wächter. Oder jetzt noch schnell was sichern und nie wieder ausziehen. Das könnte ja, genau, da auch noch helfen. Kommen wir zu einem Dauerbrenner in unserer Branche. Die EZB hat angekündigt, die Leitzinsen nicht weiter zu senken. Bleibt es damit bei den aktuellen Immobilienfinanzierungszinsen? Fragezeichen. Michael, sag uns jetzt, du mit deiner Standleitung zu Olaf in die EZB, du hast es voll drauf, erzähl, was ist da los? Wie geht's weiter?
Naja, Olaf darf da Gott sei Dank nichts machen. Das ist ja Frau Lagarde.
Ja, denkst du, es kommen ja Sachen raus im Moment.
Naja, also Frau Lagarde hat ja angekündigt, das war es jetzt erstmal mit den Leitzinssenkungen. Man will ein bisschen die Inflation abwarten, aber im Prinzip ist es ja schon so, dass es absehbar ist, dass die Leitzinsen gesenkt werden. Ob es noch dieses Jahr substanzielle Zinssenkung gibt, das muss man abwarten, aber tendenziell geht die Richtung schon nach unten und ich denke, das wird kurz oder lang auch auf die Finanzierungszinsen sich auswirken. Man muss eines bedenken, in den jetzigen Finanzierungszinsen war diese erste Zinssenkung auf jeden Fall schon eingepreist. Also wir haben ja am Anfang des Jahres erlebt, dass die Finanzierungszinsen etwas runtergegangen sind. Das war schon der Erwartung geschuldet, dass es eben Leitzinssenkungen gibt. Insofern war das quasi schon eingepreist, aber wenn jetzt weitere Schritte kommen, dann wird das auch auf die Finanzierungszinsen sich auswirken. Man darf aber auch eines nicht übersehen, die EZB kauft nicht mehr so viele Staatspapiere, beziehungsweise sie verkauft ja sogar wieder Staatspapiere, was eben die Renditen von Bundespapieren nach oben treibt und die Finanzierungszinsen sind oftmals gekoppelt an die also an die Staatspapiere. Und von daher ist das natürlich ein Faktor, der eben auch wirkt und eben die Zinsen dann auch so hoch belässt, wie sie im Moment sind. Aber wie gesagt, mit Blick auf 2025, wenn die Inflation weiter runtergeht und werden die Leitzinsen folgen und dann wird das sich auch auswirken auf die Zinsen, für die Baufinanzierungszinsen. Also ich rechne fest damit, dass wir 2025, im Laufe des Jahres 2025, auch wieder etwas günstigere Immobilienfinanzierungszinsen haben.
Und ganz konkret heißt das, im Laufe 25 haben wir wieder 1%?
Nein, das sicherlich nicht, aber es wird sicher in Richtung 3,0% dann auch mal wieder gehen. Also kein wirklich großen Effekt, das wird eher langsamer vonstatten gehen, aber ich denke schon, dass es ein bisschen runterkommen wird. Und das macht ja auch schon was aus.
Auf jeden Fall. Jedes Zehntel hilft. In diesem Sinne. Haben wir noch eine letzte Frage. Angesichts steigender Mieten, wird es nicht doch noch zu einer neuen Regulierungswelle kommen?
Ja, also die Sorge höre ich auch öfters und natürlich macht das der Politik schon auch Druck. Andererseits die jetzige Bundesregierung, ich denke, die werden nur noch den Koalitionsvertrag abarbeiten. Im Koalitionsvertrag steht jetzt nichts größer drin, was auch die Neuvertragsmietensituation angeht. Also man hat die Mietpreisbremse ja verlängert, aber man wird nicht darüber hinausgehen. Im Wahlkampf wird das dann sicherlich ein Thema sein. Andererseits sehe ich auch gerade für die Grünen ist das Thema Mietpreisregulierung mittlerweile ein schwieriges. Die haben, glaube ich, schon verstanden, dass üppige Mietpreisregulierung eben auch Anreize für Modernisierung nehmen. Das heißt, mit Mietpreisregulierung wird es schwierig werden, die Klimaschutzziele zu erreichen. Und von daher ist man da schon in einem Dilemma. Der linke Flügel sagt dann vielleicht eher, mach doch mehr Mietpreisregulierung. Die Klimaschutzziele ernst nehmen, sagen, nee, können wir so nicht machen. Also von daher glaube ich, dass es von dem Seite weniger Druck gibt, sicherlich von Seiten Linke, BSW, SPD, die werden sicherlich das Thema Mietpreisregulierung dann auch stärker im Wahlkampf spielen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, dass wir da auch in der nächsten Regierung dann wirklich ein Thema haben werden, was Mietpreisregulierung vorsieht. Ich glaube, man ist da schon vorsichtig und weiß aus den Erfahrungen, das ist nicht unbedingt das, was wirkt. Auch der Berliner Mietendeckel hat ja jetzt nicht wirklich viel Mut gemacht der Politik, dass das so gut funktioniert. Also die Zahl der angebotenen Mietwohnungen ist so drastisch zurückgegangen. Die Bereitschaft der Anleger weiter zu investieren ist so drastisch zurückgegangen. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass da wirklich was kommt. Aber Politik ist ja nicht frei von Überraschungen. Mal gucken, was sich da entwickelt. Im Moment wäre ich aber relativ optimistisch, dass man dieses wirklich problematische Instrument nicht weiter verfährt. Weiter wählt.
Ich hoffe, du hast recht. Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß aber auch nicht genau, welche Themen im nächsten Bundestagswahlkampf wirklich eine große Rolle spielen werden. Das ist im Moment noch nicht so richtig abzusehen. Ich habe den Eindruck, da ist noch eine ganze Menge Variabilität unterwegs. Die Parteien finden sich noch. Schauen wir mal, wer sich da so durchsetzt. Und auf jeden Fall muss man aber, und ich glaube, das zeigt auch die Erfahrung aus den vergangenen Jahren, man muss damit rechnen, dass man in der Preisbildung für die Miete nicht frei ist. Egal, wo man hinguckt, man ist schlicht und ergreifend nicht frei. Man hat in irgendeiner Form immer einen Index zu berücksichtigen. Gute Nachricht, damit ist man nicht allein. Alle anderen müssen das auch. Also es ist kein unmittelbarer nachbarschaftlicher Wettbewerbsnachteil. Man muss aber mit der Finanzierung ein bisschen, also was das Business Model der jeweiligen Immobilie angeht, ein bisschen defensiver rechnen. Dann müsste man eigentlich auch hinkommen. Klingt altklug, scheint aber sich zu bewahrheiten. Gut. Dann würde ich sagen, ich danke euch ganz, ganz herzlich für so viel treues Zuhören und wir freuen uns auch darüber, dass ihr immer wieder zuhört und immer wieder einschaltet. Wir gehen jetzt in eine kleine Mini-Sommerpause. Wir sind also jetzt 2 Wochen weg und dann sind wir Anfang August wieder da. Insofern danke für euer Interesse. Wenn ihr weiter Fragen habt, die wir noch nicht beantwortet haben oder auch einen Themenwunsch, dann schreibt uns bitte gerne. E-Mail-Adresse, wie gesagt, wie immer in den Shownotes. Herzlichen Dank dir, Michael, als Co-Pilot oder Co-Host oder wie immer das heißt. Das ist ein großer Spaß. Und dann genießt den Sommer. Wir sind, wie gesagt, nur kurz weg, aber das ging nicht anders. Michaels und mein Urlaub überschneiden sich so ungünstig, dass wir irgendwie, wir können ja nicht 7 Staffeln vorproduzieren, sind wir nicht mehr aktuell. Insofern, alles Gute, alles Liebe, genießt den Sommer. Und bis bald. Tschüss.
Danke, Hauke. Macht immer großen Spaß und allen alles Gute. Tschüss.
Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner der Domizil Real Estate AG als auch zu uns, dem Team der 1A Lage.